Wir haben ja ein grundsätzliches Thema heute und dann fängt man doch am besten ganz vorne in der Bibel an. Aus dem Grund lesen wir heute aus 1. Mose 1 ab Vers 26, die Verse 26 und 27. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wir möchten beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns mit so viel Würde geschaffen hast. Und was hat die Sünde aus uns gemacht? Und wir wollen dir, Jesus Christus, danken, dass du uns erlöst hast, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns aus diesem Dilemma zu befreien. Und wir wollen dir danken, dass wir hier zusammen sein dürfen, um über dein Wort und über wichtige Themen nachzudenken, und bitten dich, sei du in unserer Mitte und segne uns. Amen.
Ja, wir haben heute Abend ein ganz spezielles Thema: Wie ist Kremation, Feuerbestattung biblisch zu beurteilen? Immer mehr Menschen lassen sich ja verbrennen. Wir müssen nachher noch unterscheiden, ob total oder teilweise. Ich werde es nachher noch ein bisschen erklären. Während es noch vor 150 Jahren so gut wie gar nicht gab, die absolute Ausnahme war, ist es heute, ich will nicht gerade sagen, der Regelfall geworden, aber ich habe mir mal die neuesten Zahlen, soweit sie verfügbar sind, herausgesucht. 2012 waren es 64%, also zwei Drittel etwa, und jetzt 2020 schon 76%. Insbesondere in großen Städten und auch dort, wo der Protestantismus stark zu Hause war, muss man ja eigentlich sagen, jetzt sehr liberale Zentren, ist es stärker vertreten, weniger in ländlichen Gebieten und in katholischen Gegenden. Und so mancher Christ sagt sich vielleicht, ist das nicht auch eine Möglichkeit für mich, mich kremieren zu lassen? Ich habe niemanden, der sich ums Grab kümmert. Manche sagen auch, die Kosten sind größer oder ist doch eine saubere Sache. Der Nächste ist vielleicht etwas ökologischer angehaucht, sagt sich, ich kann doch als nichts Besseres enden, was mein Leib betrifft, als Biokompost. Also gibt es ja auch, dass man da vergraben wird im Freiwald oder unter einem Baum oder sonst irgendwie. Sagt die Bibel dazu etwas? Und das Erstaunliche ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass die Bibel eigentlich sehr viel dazu sagt. Sie sagt genau genommen etwas, und da hat unser Bruder, der den Text aus 1. Mose gelesen hat, natürlich recht. Sie sagt Grundsätzliches über den Leib des Menschen als Teil der Ebenbildlichkeit Gottes. Also manche denken, da steht so gut wie nichts in der Bibel. Das ist nicht wahr. Ich habe vor rund 25 Jahren mal einen Aufsatz dazu geschrieben, einen Artikel. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich in diesen 25 Jahren gefragt wurde, nicht wegen dem Artikel, den kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht, aber wie oft ich gefragt wurde, ist Kremation nicht eine Möglichkeit? Manche wollten sich bestätigt haben in ihrer Ablehnung, manche wollten sich bestätigt haben in ihrer positiven Haltung zur Kremierung. Und da habe ich mir vorgenommen, das noch einmal auch zu thematisieren. Und jetzt auch bin ich gerade dieser Tage angerufen worden für ein kleines Büchlein, das ein paar Brüder vorbereiten. Das ist interessant, auch Sie haben den Eindruck, dass das Thema jetzt wieder dran ist. Haben Sie gewusst, dass noch 1885, also rund 140 Jahre her, habe ich mich verrechnet? Nee, 140 Jahre, es Pfarrern der evangelischen Landeskirche verboten war, an Feuerbestattungen auch nur als Gast teilzunehmen. Also nicht, dass sie die Beerdigungszeremonie halten, sondern dass sie dort eben zur Ehre Gottes und dann auch als Ehrerbietung dem Verstorbenen und Mitfühlsamkeit zu den Angehörigen als Privatperson sind, weil die evangelische Kirche wollte nicht, dass in irgendeiner Weise das legitimiert wird und dass ein Pfarrer, wenn auch in Zivil, da anwesend ist. Interessant ist auch, um Ihnen ein anderes Schlaglicht zu geben, dass im Dezember 1869 auf der Weltkonferenz der Freimaurer in Neapel ein Beschluss veröffentlicht wurde, der unter anderem sagt, der Religion des Kreuzes und der Auferstehung soll eine Religion der Urne entgegengesetzt werden. Mit dem Tod ist alles aus. Ich kann mich verbrennen lassen, ich kann mich im Meer verteilen lassen. Es gibt keine Auferstehung, es gibt kein Gericht, es gibt nichts, was mich dann wieder zurückholen kann. 1885 gab es eine weitere Erklärung der Freimaurer. Die Leichenverbrennung ist einfach Freimaurersache. Die Leichenverbrennung soll als Gesetz der Freimaurerei gelten. Also, und da merken wir auch schon, wenn man das historisch betrachtet, warum im 19. Jahrhundert, eigentlich beginnend mit der Französischen Revolution, wieder vermehrt auch im christlichen Abendland es zur Verbrennung gab. Es waren Freidinger, Atheisten, Freimaurer, Gottesleugner, die eben bewusst gesagt haben, mit dem Tod ist alles aus und sich auch verbrennen lassen haben. Ich will Ihnen noch zwei, drei Schlaglichter von den Kirchen geben. Da gibt es natürlich auch eine Entwicklung. Am längsten hat sich eigentlich die katholische Kirche dagegen gestellt, aber hat es letztendlich jetzt auch als Möglichkeit eingeräumt. In der orthodoxen Kirche des Ostens ist allerdings die Feuerbestattung bis heute nicht gestattet. In der griechisch-orthodox, da muss ich unterscheiden, russisch-orthodox, bulgarisch-orthodox, heute habe ich mit zwei Handwerkern gesprochen aus Bulgarien, wollte auf die bulgarisch-orthodoxe Kirche kommen, waren aber Muslime, aber kein Problem. In der griechisch-orthodoxen Kirche wurde das Verbot der Feuerbestattung erst 2006 aufgehoben. Und natürlich, wir wissen das, in der evangelischen Kirche wird die Feuerbestattung seit langem toleriert. Im Judentum und auch im Islam ist die Feuerbestattung grundsätzlich verboten. Mit der Christianisierung Europas kam auch das Verbot zur Feuerbestattung durch Karl den Großen. 800 war die Kaiserkrönung Karl des Großen als Kaiser des Weströmischen Reiches in Rom. Er hat aber 786 ein Verbot der Leichenverbrennung angeordnet. Wir sagen ja relativ spät, das Christentum ist doch schon aus dem 1. Jahrhundert. Wir müssen natürlich wissen, dass Bonifatius, der Apostel der Germanen, wie man sagt, der Deutschen, dass er 7., 8., 9. Jahrhundert die Christianisierung in Europa, also in unsere Region, eingetreten ist. Und also Karl der Große, und das ist eigentlich bis zur Französischen Revolution, ich habe das Stichwort vorher schon mal gesagt, aufrechterhalten worden und dann wurde es Step by Step gelockert, weil eben dann auch andere Gedanken, Religion, Ideen im Zuge der Aufklärung gekommen sind. Und diese gut 1000 Jahre gab es keine Verbrennungen, außer, ich sage jetzt nicht, dass das die Norm ist, ich schildere Ihnen einfach, wie die geschichtliche Entwicklung war, so ein Stück weit, außer für ganz besondere, schlimme Verbrechen. Dass dann ja auch Missbrauch getrieben wurde bei Hexenverbrennung und so weiter, ist klar. Es gab Scheiterhaufen, aber eben nicht für die normale Beerdigung oder sonst irgendwas, sondern besondere Straftaten. Ich möchte das, was ich im Wesentlichen sagen möchte, gleich am Anfang zusammenstellen und zusammenfassen. Entgegen der verschiedentlich geäußerten Auffassung, dass die Bibel über die Feuerbestattung nichts aussage, gibt es nach meinem Verständnis, lass mich gerne korrigieren, eine Reihe von Bezügen im Worte Gottes, die uns zeigen, dass eine Feuerbestattung nach meinem Verständnis für einen Christen keine Alternative ist. Ich möchte gleich sagen, ja, aber der Oma haben wir trotzdem verbrannt, wir wussten das nicht oder die Oma wusste es nicht oder bei meiner Oma, die wollte es nicht, aber die Kinder haben gesagt, das machen wir trotzdem. Ist also unterschiedlich oder denken Sie ans World Trade Center, da war ja ein Kerosinbrand, weil ja die Flugzeuge da reingeflogen sind, in Nord- und Südturm je ein Flugzeug und da werden beim Verbrennen von Kerosin ca. 3000 Grad erreicht, also da bleibt nicht mehr viel übrig, wenn man in so ein Feuer kommt. Was ist das? Wo es passiert ist, sei es jetzt auch in Christenverfolgung, wo es ja auch Verbrennungen gab, Kremation, zum Beispiel in der Shoah, in die Krematorien etwa in Auschwitz, Birkenau und so weiter. Es ist für Gott letztlich kein Problem. Nicht? Die Frage ist nur, und um die wollen wir heute Abend kreisen, sollen wir das, was eigentlich Gerichtshandeln an einem Menschen ist, auch in Gottes Augen freiwillig an uns vollziehen lassen? Das ist die Frage. Und ich meine, die Grundlinie der Heiligen Schrift ist die Achtung vor dem toten Leib, soweit möglich, dass er im Todesfall mit Würde und unversehrt beerdigt werden soll. Ich habe bewusst 1. Mose 1, 26, 27 lesen lassen aus dem Sechstagewerk, dem Erschaffensbericht. Und die Krone der Schöpfung nach biblischem Zeugnis ist der Mensch, und er ist das einzige Geschöpf, dessen Erschaffung angekündigt wird und erst dann ausgeführt wird. Schon da sieht man seine Sonderstellung, und es ist das einzige Geschöpf, von dem es heißt, er ist geschaffen im Zelem, im Bild Gottes, nach Geist, Seele und Leib. Gott hat auch Geist, Seele und Leib. Nun ist ein bisschen schwierig, vor allem wenn man dann in die hebräischen und griechischen Begriffe geht, wie unterscheidet man Ruach, wie unterscheidet man Nefesh, Neshama, wie unterscheidet man dann Bashar, Fleisch und das. Aber drei Teile, die zu einem Ganzen zusammengefügt sind, wie bei Gott. So, Achtung, Schluss, dass die Leiblichkeit etwas mit der Gott-Ebenbildlichkeit zu tun hat, selbst in der gefallenen Welt und selbst beim gefallenen Menschen. Schauen Sie mal, wenn Sie die Bibel einfach so durchgehen, was für ein Aufwand die Gläubigen, die Frommen des Alten, vor allem des Alten, aber auch im Neuen Bund getrieben haben, um ordentlich beerdigt zu werden. Manchmal denkst du ja, das ist doch eigentlich egal. Schauen Sie mal, Jakob und Josef, denen war es so wichtig, wie übrigens heute vielen frommen Juden immer noch, dass sie nicht in Ägypten liegen bleiben. Man hat vielleicht das Grab Josefs entdeckt, so eine Mini-Pyramide in einer Palastregion. Weiß man nicht sicher, ob das wirklich ist, aber spricht manches dafür. Aber er hat gesagt, Gott wird euch heimsuchen, in dem Fall wörtlich. Also er bringt euch aus Ägypten wieder zurück ins verheißene Land und nimmt ja meine Gebeine mit. Auch Jakob war es wichtig, dass er in der Höhle Machpella, die sein Vater, Großvater erworben hat in Hebron, die ja heute so umstritten ist zwischen Palästinensern und Juden, dass er dort begraben wird. Denken wir daran, dass Josef von Arimathea Vorsorge getroffen hat für seine Beerdigung. Gibt er den netten Witz, wo Josef nach Hause kommt und sagt zu seiner Frau, hör mal her, ich habe unser Grab vergeben. Was, sagt sie, das ist doch, was haben wir da für einen Preis bezahlt und was für einen Aufwand? Und dann sagt Josef, reg dich nicht auf, es ist nur für 3 Tage. Ist natürlich ein Witz, weil er es nicht gewusst hat und aber nachher erfahren hat. Das war ja nachher wieder belegbar und frei. Also im Judentum ist es absolut wichtig, dass vor allem die Gebeine gesammelt und begraben werden. Bei Anschlägen habe ich gelesen, vor 20, 30 Jahren gab es ja viele Anschläge von Saxid-Bombern sozusagen, die selbst in Bus oder an der Bushaltestelle in die Luft gesprengt haben. Und Sie können sich vorstellen, dass in so einem Fall, wenn der Mensch unmittelbar daneben steht, er auch zerrissen wird. Und vor allem orthodoxe Juden haben sich dann auch bei Magen David oder auch in eigenen Organisationen gemeldet und haben sich die Mühe gemacht, aber auch wirklich jedes Fitzelchen und wenn es das Ohrläppchen ist, das durch die Explosion abgerissen wurde und den dritten Stock ans Fenster gespritzt ist, zu sammeln und ins Grab zu bringen. Vor allem alles Blut. Also man kann ja sagen, was soll das? Aber es ist ungeheuer wichtig, ein Grab, ein Friedhof ist ein heiliger Ort, da trampelt man auch nicht immer rum, sondern da wird der Mensch in Ruhe gelassen und der Glaube ist, dass wenn der Messias kommt, dass dann eine Auferstehung der Toten geben wird. David freut sich über die Erdbestattung seines gefallenen Freundes Jonathan. Zwar geköpft, aber immerhin. Dann interessant, nach dem Judasbrief streiten der Erzengel Michael und der Satan um den Leib des Mose. Wenn man manchen Linien in der Denke folgt, wird man sagen, was soll das? Da hätte doch Michael sagen können, ist doch egal, kannst du haben, spielt ja keine Rolle mehr. Gott produziert keinen Abfall. Gott hinterlässt keinen Müll. Gott transformiert letztendlich. Und das gilt auch für den erstorbenen Leib, der unseren Leib, um jetzt von den Christen zu sprechen, der Niedrigkeit nicht verrotten und verrecken lassen wird auf Nimmerwiedersehen, sondern umwandeln wird in den Leib der Herrlichkeit. Und wir werden die Stelle in Epheser 15 noch betrachten, wo es ja heißt, dass dieser Leib, Luther hat gesagt, mein Madensack, und sie sollen sich ja nicht unterstehen, jemals sich nach seinem Namen zu nennen. Gemeint sind die Lutheraner, die sind nach seinem Namen genannt. Also sollen sie nicht, haben sie trotzdem gemacht. Madensack. Aber dieser Madensack, den wir mit uns herumtragen, der enthält den Herrlichkeitsleib. Und der Herrlichkeits- und Auferstehungsgeistleib enthält auch wieder das Samenkorn, wie es im natürlichen Samenbereich, Weizenkorn, Gerstenkorn und so weiter ist. Und Paulus, während des Sehens, sagt ja, du kannst ja nicht sagen, wenn du das Korn betrachtest, dass das die Gestalt und die Herrlichkeit der Pflanze hat, aber doch enthält sie sie schon keimhaft. Und so ist es mit diesem Leib. Also Mose, der Leib, da wurde gestritten. Satan begehrte Moses Leibeshülle, doch Gott bewahrte sie. Bei Johannes dem Täufer lesen wir von der Beerdigung, wie wichtig das gewesen ist. Auch Ananias und Sapphira, wir haben heute Morgen im Rahmen der Seniorenkonferenz auch kurz die beiden gestreift, die nach meinem Verständnis vorzeitig verstorben sind, aus dem Dienstbereich genommen sind, wurden, aber nicht aus dem Heilsbereich. Da heißt ausdrücklich, dass die Jünglinge sie begraben haben. Also das ist immer in der Schrift so eine Linie. Könnte man jetzt noch viele Beispiele bringen. Im Gegenstück dazu bestand eine strenge Gerichtsanweisung Gottes, Menschen zu verbrennen, nur bei besonders schlimmen Taten. Das war sozusagen eine verschärfte Todesstrafe. Beispiel Achan, der sich am Verbannten Josua 7 in Jericho vergriffen hat. Könnte man sagen, ja, aber ist ja auch egal. Nachdem er gesteinigt war, wird er noch verbrannt. Das interessiert ihn auch nicht. Vielleicht doch. Vielleicht gibt es doch ein geheimnisvolles Band in der Dreiheit, wenn der Mensch gestorben ist und die Geist und Seele, den erstorbenen Leib verlassen. Das ist ja biblisch Sterben. Sterben ist ja nicht Aufhören der Existenz, sondern Übergang in einen anderen Daseinsbereich. Die Geisterwelt öffnet sich, die unteren Stufen der Welt Gottes, soweit man überhaupt Zugang hat. Und die Geistseele geht heraus, der Mensch haucht aus, Jesus zum Beispiel ganz bewusst, er gibt seine Seele als Lösegeld, er haucht aus. Und dann ist der Leib ohne dieses göttlich gegebene Lebensprinzip, weil umgekehrt bei der Erschaffung des Menschen, da hat der Herr ja aus der Adama, aus der Erde, aber Adama eigentlich, aus den materiellen Stoffen, allerdings der ungefallenen Erde, hat er ein Lebenshaus gebastelt und hat dann den Hauch gegeben. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir sagen, wir sind gegen Abtreibung. Es ist auch völlig egal, ob das ein 4-Zeller, 8-Zeller, 16-Zeller, 32-Zeller oder was schon irgendwie ist. Denn es steht keinem Menschen zu, dort wo Gott Leben gibt, Leben zu beenden. Weder am Anfang bei ungeborenem Leben oder frisch geborenem Leben noch am Ende. Wenn man jetzt sagt, ja, aber das ist ja nur eine Kaulquappe mehr oder weniger, hat ja noch gar kein Empfinden und so, das ist auch das Argument in den 12 Wochen, wenn das Herz anfängt zu schlagen, übrigens die neuronalen Funktionen sind viel früher, aber wir gehen davon aus, dass der Hauch Gottes bei der Verschmelzung von Eizelle und Samen erfolgt. Es geht ja nicht nur ums Materielle, das ist ja genau dieser Fehler, den man macht, die Welt ohne Gott materialistisch rein zu betrachten. Also da ist viel mehr. Wir dürfen niemand die Lebenshülle, das Lebenshaus nehmen. Also es scheint von Anfang an, also nicht, dass wir uns jetzt vorstellen, Geist, Verbindung zu Gott, Kommunikation und solche Dinge und Seele, Denken, Fühlen, Wollen, wenn ich mal Watchmanie folge, und der Leib, der das Außen und Leben ermöglicht und auch die Informationen wiederbringt, dass wir das so streng trennen, sondern das geht wahrscheinlich viel, viel mehr ineinander. Ein bisschen leuchtet uns ja schon auf, wenn man zum Beispiel in der Onkologie, in der Krebstherapie sagt, dass ein wesentlicher Faktor ist, ob ein Mensch Lebensmut hat, ob ein Mensch weiterleben will oder ob er sich aufgegeben hat. Könnte man doch sagen, das spielt doch für den Leib keine Rolle, doch hat enorme Auswirkungen. Nun, die Gelehrten und die Ärzte sind sich nicht einig, wie groß Auswirkungen sind der Psyche auf die physische Konstruktion, aber ich würde sagen, sie sind enorm. Sie sind enorm. Also wir merken, die Dinge gehen viel mehr ineinander. Und jetzt die Frage, ich habe gesagt, Sterben ist das Verlassen der Geistseele des Leibes, der dann erstirbt und dann in einen Verfallsprozess übergeht. Da muss ich jetzt aber auch gleich was dazu sagen. Seit dem Sündenfall sind wir von Anfang an Sterbende. Man ist diesem Geheimnis nicht auf die Spur gekommen. Warum stirbt der Mensch eigentlich? Warum hören die Zellen auf, sich nach einer gewissen Weise so zu reproduzieren, dass der Mensch nicht zerfällt oder abbaut? Von Anfang an ist ein Todeskeim im Menschen. Aber bis ca. 26, 30, Entschuldigung, da sind wir meistens schon drüber, wird mehr aufgebaut als stirbt. Aber dann setzt ein langsamer Verfall ein. Man braucht dann ein künstliches Hüftgelenk, man braucht dritte Zähne und manchmal auch künstliche Haare, je nachdem, wie man das will. Der Todeskeim, und dann stirbt man auch. Aber eigentlich ist man von Anfang an ein Sterbender. Das hat etwas mit dem Sündenfall zu tun. Jetzt zurück zu meiner Überlegung, dass dieser Leib, nehmen wir mal an, er wird ins Grab gelegt, auf eine für uns nicht nachvollziehbare, geheimnisvolle Weise doch noch eine Verbindung hat zu den anderen Teilen seiner Gottebenbildlichkeit. Egal, wo die jetzt sind, im Scheol oder beim Herrn, es gibt einen Faden. Denn nachher bei der Auferstehung bekommt er nicht irgendeinen Leib, sondern den in Geistleiblichkeit verwandelt. Ich kann es noch ein bisschen enger fassen und sagen, wenn mich nachher der 40-Tonner erwischt, ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil ich erfahren so wenig 40-Tonner, aber wenn ich nachher vom 40-Tonner überrollt wäre und aushauche, da habe ich es geschafft übrigens, dann bin ich beim Herrn, tut mir mal für meine Familie leid, aber ich habe es geschafft, dann ist ja die Frage, nehmen wir mal an, in 3 Tagen wäre dann Beerdigung, verlässt die Geistseele diesen Leib sofort völlig oder gibt es einen Ablösungsprozess? Also im Judentum und auch christliche Mystiker hat man überlegt, ob dieses Ablösen nicht eine gewisse Zeit braucht. Und weil die Seele im Blut ist, haben manche gesagt, naja, also 3 Tage, dann zersetzt sich das Blut und also dann ist er noch da. Ich will das nur mal andeuten, ich weiß das nicht. Aber etwa der Apostel Paulus sagt ja, als Eutychus aus dem Obergeschoss fällt und da unten liegt und sie denken, er ist gestorben. Was sagt dann Paulus, als er runterkommt? Macht keinen Tumult, seine Seele ist noch in ihm. Und dann erweckt er ihn in der Kraft Gottes und er saß dann bei ihnen und sie wurden nicht wenig getröstet über das, was Gott da geschenkt hat. Ich weiß das nicht, ich sage nur, man muss sich vorstellen, wenn es so wäre und man wird in der Zeit verbrannt, verursacht eventuell Schmerzen, ich weiß es nicht. Ich will es nur mal so auch genannt haben. Also verschärfte Todesstrafe. Wir hätten gesagt, das ist ja auch egal, jetzt gerade noch mal zurück auf Josua, ob der gesteinigt wird und verbrannt wird oder nicht, was soll's. Gut, können wir noch mal offen lassen und sagen, es ist vielleicht nur ein Zeichen für die Lebenden, dass Gott da besonders einen Fluch darüber gelegt hat. Interessanterweise finden wir auch eine Prophetie über die Götzendiener im Nordreich. In 2. Könige 13 wird diesem Götzendienst in Dan und auch in Samaria ein Gericht prophezeit. Und er rief aus wieder den Altar durch das Wort Gottes, ein Prophet, und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn wird im Hause Davids geboren werden, Josia sein Name, und er wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, also sie völlig verunreinigen durch Menschenopfer, und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Und das geschieht dann auch tatsächlich durch diesen frommen Josia. Wir haben das dann geschildert in 2. Könige 23. Und er ließ die Gebeine aus den Gräbern holen und verbrannte sie und verunreinigte damit diese Städte. Und dann geschieht etwas Interessantes. Und er, Josua, der König des Südreiches, sprach: Was ist das dort für ein Mal, das ich sehe? Und die Leute der Stadt sprachen zu ihm: Es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda gekommen ist. Und diese Dinge, also die Prophetie, die Gerichtsprophetie ausgerufen hast, die du wieder den Altar von Bethel getan hast. Und er sprach: Lasst ihn liegen, niemand beunruhige seine Gebeine. Und so retteten sie seine Gebeine samt den Gebeinen des Propheten, der von Samaria gekommen war. Was soll das, wenn es doch egal ist, was damit geschieht? Wir haben immer, wenn wir Feuergericht in der Bibel haben, es mit Gerichtsdarstellung zu tun. Auch die antichristlichen Geister gingen immer auf die völlige Zerstörung des Menschen aus. Nero hat die Christen bei der neronischen Verfolgung nach dem Brand Roms 64 in den neronischen Gärten, also ganz dicht beim Petersdom, wo ja wirklich eine Nekropole, ein Begräbnisort aus dem 1. Jahrhundert war, sodass der Petersdom mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf dem Grab Petri errichtet ist. Da muss man nicht katholisch sein, das ist eine rein historische Wahrscheinlichkeit. Armengrab, zwei Platten aneinander, Leichnam eingewickelt drunter, das war's. Die Nekropole kann man ja besichtigen, wenn man runter darf, unterm Altar des Petersdomes. Und Nero hat dann für die 2 Tage dieser Spiele, wo sie den wilden Tieren und alles so vorgeworfen wurden, hat er auch Menschen natürlich kreuzigen lassen und dann Pfähle binden lassen und mit Pech einstreuen lassen und sie anzünden lassen. Antichristliche Geister verbrennen. Die Baalspriester. Es gab Könige in Israel, die haben Baal gedient und anderen Göttern. Und da wurden Kinder verbrannt. Adolf Hitler, Krematorien. Verbrennen hat immer etwas mit Gericht, hat immer etwas mit antichristlichen Geistern zu tun, auch in der Bibel. Während die Linie der Bibel ist: bewahren, erhalten, beerdigen, in Ruhe lassen. Insbesondere wird unterschieden zwischen Fleischesleib und Gebeinen. Die Gebeine, also zum Beispiel im Judentum, da wird ein Mensch in so ein Grab gelegt, meinetwegen in ein Felsengrab, auf so eine Bank, und dann wird er da 1-2 Jahre liegen gelassen, und dann sind da nur noch die Knochen da, die werden dann gesammelt und in ein Ossarium gelegt, und die werden dann nicht mehr angefasst. Also die Gebeine. Ich kann mich auch erinnern, im Wadi Kelt, also das ist zwischen Jericho und Jerusalem, war ich im orthodoxen Kloster, und da war nicht nur ein Abt als Knochenpaule noch da liegend in voller Montur aufbewahrt, sondern die hatten auch, und das haben die meisten Abteien und Klöster gehabt, die hatten ein Knochenhaus. Und das war jetzt da so, dass es nicht deutsch ordentlich sortiert mit Fächern war, sondern alle rein, nach dem Motto: Gott wird schon wissen, welcher Knochen zu wem gehört. Da habe ich jetzt auch keine Bedenken. Aber sie haben sie nicht verbrannt. Übrigens, einen Menschen vollständig zu verbrennen, ist gar nicht so einfach möglich. Bei offener Flamme, also bei offenem Feuer, erreichen sie nicht die Temperaturen, dass die Knochen verbrennen. Das ist interessant. Auch heutige Krematorien, ich habe Unterschiedliches gehört, ich habe mal auch mit dem Beerdigungsinstitut darüber gesprochen, also man braucht mindestens 1200-1300 Grad, ich bin da kein Experte, über eine gewisse Zeit, dass wirklich alles zerfällt. Aber aus Zeit- und Ökonomiegründen bleiben doch oft Knochenreste übrig, die werden dann zermalmt, maschinell, mechanisch, und dann eben auch zur Asche gelegt. Also man kann eigentlich, wenn man jetzt heute von den modernen Verfahren absieht, konnte man einen Menschen auch nicht vollständig beseitigen. Und das ist jetzt für mich eine Frage, jetzt mögen Sie sagen, ja, aber wenn doch jetzt einer kremiert wurde, ist er dann nicht weg? Ich weiß es nicht. Ich habe nachgeschaut, die DNA, die innere materielle Speicherung des Menschseins, der Logos, den Gott in den Menschen gelegt hat, die Information, die ist nur 2 Nanometer breit, also sehen wir nicht. Jetzt habe ich kurz überlegt, Millimeter, Tausendstel, Mikrometer, Millionstel und Nanometer sind 2 Milliardstel Millimeter. Können Sie es gerade mal mit den Fingern zeigen? Nee, geht nicht. So klein. Sind nur wenige Atomschichten. Aber wenn man sie ausrollen würde, wäre die DNA einer Zelle 2 Meter lang. Aber die ist so komprimiert, so winzig klein. Ich weiß nicht, wie Gott das macht. Im Judentum glaubt man, dass es 2 Knöchelchen gibt, hier oder hier. Weiß ich nicht genau, muss ich bei mir dann nochmal nachgucken. Die unzerstörbar wären. Aber nach dem Zeugnis der Schrift bleibt etwas da. Und selbst wenn materiell nichts da ist, ist es ja für uns gar kein Problem im Zeitalter der Informationstechnologie, dass doch was da ist, denn die Welt besteht ja nicht nur aus Materie. Man kann Gott sozusagen nicht zuvorkommen. Es geht ja nicht um die Frage, was vielleicht geschieht, sondern was wir anstreben sollen. Und die Linie ist meines Erachtens klar, man sollte sich nicht verbrennen lassen, man sollte das nicht anstreben. Wenn es dann gesetzliche Vorschrift wird in den Städten, vielleicht aus Platzmangel oder angeblichen hygienischen Gründen, wobei das sehr schwierig ist, weil ja Herzschrittmacher und Arzneirückstände und ich weiß nicht, mancher Mensch ist ja Sondermüll, Entschuldigung, dass ich das mal so sagen muss, aber wird wirklich auch so zum Teil behandelt, weil er eben nicht einfach nur Biologie ist. Wenn ich eine Beerdigung mache, dann trete ich auch nicht ans Grab und sage Asche zu Asche. Dann ist schon mal eine falsche Übersetzung von 1. Mose 3, Vers 19. Hat mal ein altgedienter Pfarrer gesagt, der bestimmt besser die Sprachen beherrscht wie ich. Das Thema wäre für ihn erledigt, Erdbestattung oder Feuerbestattung ist von der Bibel her egal, denn es heißt ja Asche zu Asche. Aber das heißt in 1. Mose 3, Vers 19, Sie können mal in Ihre Übersetzung gucken, nicht Asche zu Asche, sondern Erde zu Erde. Das ist etwas ganz anderes. Also ich glaube, die Linie der Schrift ist, soweit es an uns liegt, dass wir den Leib des Erstorbenen sorgfältig in die Erde als Samenkorn für den Auferstehungsleib legen. Wir schauen uns jetzt einmal diese bereits genannte Auferstehungspassage des Apostels Paulus in 1. Korinther 15 an, wo Paulus diesen Leib als Samenkorn, der die Auferstehungskräfte verborgen speichert. Wenn Sie mich angucken, können Sie nicht sagen, ob ich Auferstehungsherrlichkeitsleibs Energie und Dynamik durch die Gnade des Herrn in mir gespeichert habe oder nicht. Aber Gott sieht es. Die Bibel sagt, dass es so ist. Und jetzt lesen wir einmal, denn das Samenkorn, ich muss das kurz erklären, das Samenkorn enthält ja, ich sage es jetzt mal biologisch, naturwissenschaftlich, enthält ja schon alle Informationen für die Pflanze, die daraus kommen soll, die Keimfähigkeit. Das Samenkorn wird in die Erde gelegt und ich bin absolut kein Experte und da muss es da eine gewisse Zeit liegen und wenn die Feuchtigkeit stimmt und die Erdtemperatur fängt es an, zu keimen. Und es ist so. Guck mich nicht so kritisch an. Und also da habe ich jetzt, glaube ich, recht. Aber vielleicht, naja. Und so liegt der Leib, der erstorbene Leib, egal in welcher Verwesungsstufe, zumindest die Gebeine oder vielleicht auch noch ein Mikro-Mikro-Mikro-Rest, den wir gar nicht mehr wahrnehmen. Und dann kommt der Befehl Gottes, der Lichtimpuls Gottes, Entschuldigung, wenn ich so sage, und dieses Leibessamenkorn keimt auf und wird verwandelt in einen Auferstehungsleib. Entweder Auferstehung zum Gericht oder Auferstehung zur Herrlichkeit. Lesen wir einmal 1. Korinther 15, Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leibe kommen sie? Du Narr, du Tor, you are foolish, Dummkopf. Was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Das stimmt, wenn der Bauer das Korn im Speicher liegen lässt und nicht sät, dann wird er nicht ernten können. Es muss in die Erde. Das Weizenkorn muss sterben. Das Weizenkorn muss sozusagen aufgehen, muss keimen. Und dann sagt Paulus, was eigentlich klar ist, und was du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Ein Samenkorn wird vom Landwirt nicht verbrannt, sondern in die Erde gelegt, wo es dann nach gewisser Zeit Wachstumskräfte entfaltet und zum Korn, also zur Pflanze heranreift und wieder Korn trägt. Man hat ja zum Beispiel in den Pyramiden Jahrtausende altes Korn gefunden, das noch keimfähig war. Es kann Jahrhunderte oder Jahrtausende dauern, wie bei den ersten Christen. Und der Leib kann scheinbar völlig für uns restlos verschwunden sein. So ist das für Gott doch nicht der Fall. Der Leib hat doch nach biblischen Zeugnis geistliche Energie und Information gespeichert, die sich dann aufgrund eines göttlichen Wortenergieimpulses in den Auferstehungskräften entfalten. Es besteht ein verborgener Zusammenhang zwischen dem sterblichen Fleischleib, insbesondere den Gebeinen, und dem zukünftigen Geistleib. Ich will das an der Stiftshütte und dem Tempel mal illustrieren. Die Stiftshütte und der Tempel in ihrer Bereich der Völker, Bereich Israels, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, ist ja ein Modell für viele geistliche Wirklichkeiten, auch für den Menschen. Und die Stiftshütte ist das Modell für den Menschen im Niedrigkeitszustand. Die Stiftshütte hat nicht viel hergemacht. Die Stiftshütte, wir haben die ja ein paar Mal besucht, also natürlich nicht das Original, sondern ein Modell im Negev bei Elat. Also das ist erstaunlich, wie schlicht und einfach ist. Du warst sicherlich auch schon dort. Und da ist ja gar nichts, macht ja gar nichts Besonderes her. Und als hätte Gott noch besonders Wert gelegt, dass es auch ja nicht irgendwie herrlich ist und so, hat er dann auch noch Dachsfelle und weiß nicht, manchmal mit Delfin heute und was drüber ziehen lassen. Also nichts mit Gold und so. Innen war schon Herrlichkeit, aber von außen war das gar nicht, war auch klein. Das ist uns ein Bild auch auf unseren natürlichen Leib. Diese Stiftshütte wurde nachher nicht verbrannt, sondern insbesondere die Dinge des Heiligtums und vor allem die Lade des Bundes, als der Tempel gebaut wurde, wurden die dort untergebracht, integriert. Das ist ein Bild auf den Herrlichkeitsleib. Also wir können sagen, die Stiftshütte enthielt keimhaft bereits den Tempel. Und der dann gebaute Tempel enthält wiederum dann die Stiftshütte. Und das ist das, was ich vorher versuchte zu sagen. Unser irdischer Leib enthält bereits den Auferstehungsleib, den Herrlichkeitsleib, den Geistleib. Und unser Leib beim Herrn, der hat mit diesem Leib, diesem natürlichen Leib, den wir dann sehen bei einer Beerdigung, nicht nichts zu tun, sondern er enthält ihn. Genauso wie die Pflanze ja aus dem Korn kommt und das Korn wieder enthält, das gesät wurde. Haben Sie das verstanden? Sagen Sie mal ja, sonst muss ich es nochmal sagen, dann sagen Sie, jetzt wird es noch komplizierter. Professor Bornhäuser schreibt in seiner vergriffenen Schrift Die Gebeine der Toten. Der Nachweis, dass es eine Auferstehung gibt, besteht bei Paulus in der Auferstehung Jesu. Wie werden die Toten auferstehen, ist die erste Frage. Die ganze Stelle ist beherrscht von der Vorstellung, dass die Toten im Grab schlafen. Das Bild vom Sehen des Samenkorns in die Erde hat keinen Sinn, wenn das, es wird gesät in Verweslichkeit, nicht auf das Begrabenwerden in die Erde geht. Also er sagt ganz klar, dass das so gemeint ist, hier in 1. Korinther 15. Die Wendung, es wird gesät, ein natürlicher Leib, macht das vollends deutlich. Es handelt sich beim Sehen um das Begraben des Leichnams. Mit ihm soll analoges, also vergleichbares Geschehen wie beim Samenkorn. Dieses Samenkorn verschwindet aber nicht im Nichts durch den Verwesungsprozess, sondern es empfängt den neuen Leib. Es ist also in der Tat etwas da, was den Zusammenhang zwischen dem Gesäten und der neuen Pflanze aufrechthält, und das steckt im Samenkorn. Das Samenkorn stirbt in der Erde, dementsprechend verwest das der in der Erde versenkte Leib. Das Samenkorn wird aber nicht ganz zunichte, es bleibt vom Korn der Keim. So verwest der Leib nicht ganz, es bleibt als eine Art Leibeskern die Gebeine und so weiter. Und wenn Sie jetzt diesen Gedanken folgen, dann werden Sie feststellen, dass insbesondere die Gebeine wichtig sind. Dass die Gebeine keinen Schaden nehmen, dass die Gebeine beerdigt werden. Und ich habe schon die Praxis des Judentums zur Zeit Jesu beleuchtet, wo man die Menschen sozusagen, nachdem das Fleisch von den Knochen und so weiter weg war, hat man die Knochen genommen, sie besonders beerdigt. Also, die Schrift lehrt nicht die Erlösung vom Leib, das wäre gnostisches, griechisches Denken. Danach sind wir gefangen in diesem Leib. Und daraus haben die Korinther auch, die von diesen gnostisch-philosophischen Gedanken auch infiziert waren und das mit dem Christsein verbunden haben, gesagt, und das haben die Gnostiker auch gesagt, was du in diesem materiellen Leib machst, das berührt deinen inneren Menschen, deine Seele gar nicht. Du kannst huren, du kannst alles Mögliche machen, spielt absolut keine Rolle. Hauptsache, deine Seele bleibt rein. Und da sagt Paulus, dass dieser sterbliche Leib was ist? Bereits Glied am Leib des Christus, wenn auch noch in der Niedrigkeitsstufe. Und so wie der Herr einen Auferstehungsleib, einen vorübergehenden Leib und einen Herrlichkeitsleib bekommen hat, so werden wir das auch erleben. Die Schrift spricht nicht von Erlösung vom Leib, also der Befreiung des Pneuma, des Lichtes, Funken, des Göttlichen in uns, das vom Materiellen, das von Demiurg, einem Gegenspieler Gottes, kommt, befreit werden, sondern die Schrift spricht von Verwandlung. Und ich habe die Stelle bereits angesprochen, Philipper 3,20, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, als Retter, als Soter, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, nicht wegwerfen wird. Gott produziert keinen Müll. Nicht mal Himmel und Erde sind Müll und Abfall. Sie werden zwar im Feuergericht vergehen, aber dann verwandelt werden und transformiert werden und eingehen in neue Himmel und Erde. Atomarer Fusionsprozess, keine Ahnung, wie Gott das macht. Übrigens gibt es die verschärfte Todesstrafe auch noch im tausendjährigen Reich, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, eine Art Feuergericht, das Gott für besonders schwere Sünde anordnet. Wie komme ich denn da drauf? Die Schrift spricht vom Feuersee, wo zum Beispiel der Teufel, der Antichrist und der falsche Prophet landen. Das ist also ein besonders hartes Gericht, ein Gericht, wo man brennt, aber offensichtlich nicht verbrennt. Also die Erlösung des Leibes, heißt es Römer 8, Vers 23, und Karl Geyer hat gesagt, wir warten auf der Erlösung zweiten Teil, wir sind sozusagen erlöst, Geist, Seele, aber die Umwandlung, die Vollerlösung durch die Umgestaltung unseres Leibes in einen Herrlichkeitsleib. Jetzt lese ich aber die Stelle von uns zu Ende. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Soter, als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit, also dieser Madensack, umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich alle Dinge auch zu unterwerfen. Deswegen gibt es auch für alle eine Auferstehung der Toten, und zwar leiblich. Da war ja gerade für die Gottesleugner so wichtig, ich glaube an keine Auferstehung, ich glaube an kein Gericht, mit dem Tod ist alles aus. Und um diesen Glauben, diese Überzeugung zu zeigen, hat man sich verbrennen lassen. Aber das hilft natürlich nicht, man kann Gott so nicht entrinnen. Übrigens auch die Germanen haben sich verbrennen lassen, weil sie Angst hatten, dass sie wiederkommen müssen. Wir haben verschiedene Auferstehungsschilderungen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die Zeit ist fortgeschritten. Letztendlich werden alle auferstehen. Zum Leben und zum Gericht. Und das ist ja das Wunderbare, dass der Fürst des Lebens die Schlüssel des Todes, des Hades und des Totenreich hat. Und wo wir sagen, es ist zu Ende, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Ich habe es vorher schon gesagt, Sterben, Tod ist biblisch Übergang in einen neuen Existenzbereich, nicht aufhörende Existenz. Ich glaube auch nicht Bewusstsein, der Ungläubige geht in eins der Totenreiche, der Gläubige geht in eine Vorherrlichkeit beim Herrn. Paulus sagt, Philipper 1, 21 müsste das glaube ich sein, ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Und ich bin der Überzeugung, auch nicht aufgabenlos. Gott hat weder schlafende noch erstorbene Glieder, sondern lebende Glieder. Und Gott hat auch nicht Glieder, die nichts tun, sondern die von seinem Geist bewegt, bereits jetzt in gewissem Umfang Aufgaben vornehmen. Ich kann mir also gut vorstellen, dass auch dieses Band zur natürlichen Familie, Volk und so weiter noch da ist. Wir gucken nicht zu ihnen oder suchen nicht den Kontakt nach oben. Aber die von oben haben wahrscheinlich doch Verbindungen zu uns und wissen Bescheid. Wie komme ich denn auf sowas? Zwei Stellen will ich Ihnen nennen. Samuel, damals noch alter Bund, weil vor Jesus ja niemand auferstehen konnte. Der kommt aus dem Scheol und was sagt er? Der wusste voll Bescheid und sagte, Saul, du wirst mit deinen Söhnen morgen bei mir sein. Umgekehrt Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung. Ah ja, da steht ja geschrieben, dann bei Lukas ist es, glaube ich, dass Lukas schreibt, und der Herr musste ihn erstmal einige Tage lang erklären, vor allem bei Mose, der ja schon 1400 Jahre vorher gestorben ist, was jetzt alles passiert ist in der Zwischenzeit. Der war ja ahnungslos. Und auch Elia fehlen ja 700 Jahre. Nein, die waren up to date. Die haben Himmelszeitung gelesen. Ich sage das mal so, die wussten Bescheid. Also es gibt eine Verbindung von oben nach unten, aber wir suchen das nicht. Das ist so wichtig. Und dann gibt es verschiedene geschilderte Auferstehungen. Bereits bei der Auferstehung Jesu, der der Erstling ist, gibt es Leiber der entschlafenen Heiligen, die auferweckt wurden. Ich lese uns hier zu Matthäus 27, 51 bis 53. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, und zwar von oben bis unten. Das war nochmal ein gewaltiges Zeichen. Das war ja nicht ein Vorhang, ein Meter auf zwei Meter. Das war ja ein Riesenteil. Maria hat vielleicht dran gewoben. Egal jetzt. Da konnten sie nicht einfach auseinanderreißen. Zwei Männer schon gar nicht. Und wenn sie es gekonnt hätten, dann hätten sie es nur von unten gekonnt. Da oben kann man ja gar nicht hin. Also das war nochmal ein besonderes Zeichen. Die Trennwand zwischen Heiligtum und Allerheiligsten hat Gott beseitigt durch das Blut Jesu. Und die hohen Priester und die Priester hätten denken müssen, das kommt von Gott, er von oben zerrissen. Aber das haben sie einfach übergangen. Auch wie die Finsternis und das Erdbeben und all die anderen Zeichen, die ihnen Gott gegeben hat. Siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und jetzt, Achtung, aufgemerkt, nach der Auferstehung Jesu. Und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Die Leiber wurden auferweckt und natürlich wiederhergestellt. Selbst Lazarus war ja in Verwesungsprozess übergegangen. Herr, er stinkt schon. Und er war ein Viertägiger, das heißt, die Geistseele hat ihn schon verlassen. Er stinkt schon, Herr, da ist ja schon Hopfen und Malz verloren. Lass bitte den Stein davor. Das größte Wunder. Augustin berichtet, das Mädchen, das gerade entschlafen war, zurückgebracht. Der Jüngling, der am Morgen erstorben ist und am Nachmittag erweckt wird und dann Lazarus. Am vierten Tag, Jesus wartet ja noch ausdrücklich, damit auch ja vier Tage vergehen. Heißt ausdrücklich. Und was sagt er dann? Unser Freund Lazarus schläft. Sie aber meinten, er spricht vom Schlaf, der gesund macht. Er aber sprach vom Schlaf des Gestorbenen, des Todes. Also jetzt bei seiner Auferstehung und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung, vorher gingen sie aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ich bin überzeugt, dass die nicht wieder gestorben sind, sondern die Wolke von Zeugen nach 1. Hebräer 12 gebildet haben, die Jesus begleitet haben im Triumphzug durch alle Himmel hindurch. Der Oma erschienen, der Verstorbene in Jerusalem, hat geklopft, hat gesagt, was hat sie eigentlich gesagt? Jesus ist der Herr. Das haben die gesagt. Und ich würde mich nicht wundern, Sie wissen ja, ich habe es jetzt auch der Seniorenkonferenz gesagt, diese Botschaft von Joshua aus Südafrika, 23. 24. September ist in Drückung. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ich würde es nicht völlig, also ich weiß es nicht, ja, aber ich bin eher skeptisch. Und Robert Schad, der erste Hausvater, hat gesagt, naja, vielleicht vergeht eine gewisse Zeit zwischen die Toten in Christo werden auferstehen und zusammen mit den Lebenden verwandelt werden und dem Herrn entgegengerückt. Das wäre ja auch interessant, wenn der Friedhof in Langensteinbach noch in Bewegung kommt und ein paar hier auf der La Höhe erscheinen und sagen, es ist soweit, macht euch bereit. Besondere Zeit der Heiligung und der Hingabe. Ich weiß es nicht, ich würde sagen, die Schrift lehrt das nicht, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Gott kann das nicht sein, die wie Seiendes rufen und die Kinder Gottes jetzt nach der Auferstehung Jesu, die gehen ja nicht zu Tod und Teufel, sondern zum Herrn. Ja, jetzt kommt aber gleich immer die Frage, jedes Mal, wenn man auch über die Themen spricht, ja, aber wo ist dann ihr Leib? Sind die dann so ein Nebel? Schwabbern die da rum? Will ich meiner Frau einen Kuss geben im Himmel und dann, wups, ist gar nichts? Geistleib bedeutet nicht immateriell, sondern nur verherrlichte Materie. Gott hat einen Leib, Gott hat eine Gestalt. Aber jetzt lehrt die Schrift, das mag für den einen oder anderen neu sein, so wie der Herr einen Zwischenleib hatte zwischen Auferstehung und Herrlichkeit beim Vater. So, und das haben vor allem die schwäbischen Pietistenväter gelehrt, hat der Christ einen Zwischenleib, bis er seinen Vollendungsleib bekommt. Man muss sagen, wie kommt man denn auf sowas? Naja, Paulus schreibt in 2. Korinther 5, dass wir, wenn wir entkleidet werden, sterben, müssen wir mal in Ruhe lesen, dass wir dann nicht nackt erfunden werden, sondern für, ich sage es mit meinen Worten, für die Zeit, bis wir den Auferstehungsherrlichkeitsgeist erhalten, für unser Dasein beim Herrn, aber noch nicht in der Vollendungsherrlichkeit, einen Zwischenleib, sodass wir nicht nackt erfunden werden. So wie der Auferstehungsleib Jesu, bevor er beim Vater war. Mein väterlicher Freund Wolfgang Juger hat gesagt, er geht davon aus, dass es auch umgekehrt im Totenreich so der Fall ist. Also ich kann mal 2. Korinther 5 anschauen. Wir kommen zum Schluss. Wir sehen, da spielen viele Dinge eine Rolle und die Bibel spricht über Dinge, die weit über das hinausgehen, was wir so normalerweise auch im Horizont haben. Und wir wissen da auch vieles nicht und manches wird uns wahrscheinlich auch, bis wir dort wirklich sind, verborgen sein oder wir können es nur annehmen. Es spielt keine Rolle. Der Duktus, die Absicht heute Abend war, wir haben es mit dem Herrn über Leben und Tod zu tun. Und Sterben ist nicht das Ende, wir gehen dem Herrn entgegen. Polycarp von Smyrna, 154, 155 nach Christus hingerichtet, da sagt zum Statthalter, der ihn zum Abschwören von Christus bringen will, lass doch deine wilden Tiere kommen, lass mich verbrennen, du verhilfst mir nur zu einem besseren Leben. Und dem gehen wir entgegen. Und das Wunderbare ist, dass Gott alles wiederverwendet. Recycelt klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? Aber alles in Herrlichkeit transformiert. Er löst auf. Aber das heißt eigentlich, er verwandelt, er gestaltet neu. Wir haben dann am Ende bei Neue Himmel, Neue Erde nicht, dass wir sagen können, guck, nimm mal das Teleskop, da hinten sind die Trümmer der alten Schöpfung. Die schwappern da rum. Nein, sondern die Schöpfung enthält bereits die Kräfte, wenn auch sie transformiert werden müssen, der neuen Welt. Also im Ergebnis, ich würde persönlich... Ist nett, dass Sie mich warnen, dass ich jetzt wirklich auch Schluss machen soll. Ich habe es verstanden. Ich persönlich möchte Ihnen empfehlen, ich würde mich nicht verbrennen lassen. Man muss aber auch nicht die Krise kriegen, wenn aus welchen Gründen auch es bereits bei jemandem geschehen ist oder vielleicht auch bei Ihnen geschieht. Das kann man Gott überlassen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, die einfachste Holzkiste, Obstkiste tut's. muss da keinen großen Aufwand sein oder in irgendeinen Läufer einwickeln und runter mit dem Kerle. Ich bin da sowieso nicht mehr drin, aber beerdigt werden möchte ich. Und wenn vielleicht Christenverfolgung ist oder sonst was, dann liegt es auch und hat es Gott in seiner Hand und er wird es recht machen. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass das, was wir hier sehen und was wir wahrnehmen, nach deinem Wort und nach deiner Schilderung nicht einmal die Hälfte der Wahrheit ist, dass deine Realität, deine Wirklichkeit alles überragt und dass sie hinein verschränkt ist auch in diese Welt und dass du Tod und Teufel überwunden hast und dass das Sterben für uns Gotteskinder ein Heimgehen ist. Und wir danken dir, dass wir eine herrliche Zukunft bei dir haben und dass wir wieder umgestaltet werden und zum ersten Mal im vollen Umfang in dein Bild nach Geist, Seele und Leib auf deinen Wegen und in deinem Prozess. Nun danken wir dir, dass durch deine Gnade wir diese Auferstehungs- und Herrlichkeitskräfte sammeln dürfen, dass es aufgehen wird zu deiner Zeit, zu deines Namens Ehre, zu deines Namens Verherrlichung. Gelobt seist du. Amen.